Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 60, Futter.
In der vierten Episode der Themenreihe Die Milchviehhaltung sprechen wir über das Futter.
Hallo.
Ja, Peter, hi. Ja, letzte Woche haben wir ja über das Futter gesprochen. Und zwar bezogen auf die Kuh. Diesmal sprechen wir über ein, ausgefalleneres Thema zwischen Mensch und Tier,
ja,
kann man sagen.
Wie das mit dem Futter eigentlich so, ja, außer bei der Fütterung direkt so läuft eigentlich auch so.
Genau.
Wo kommt es her und warum ist es so, warum fressen die Tiere das und was das auch für Menschen irgendwo zu bedeuten, genau.
Genau, und dazu haben wir einen Experten eingeladen, aber dazu nachher mehr. Aber Peter, wie war deine Woche?
Ja, wir haben jetzt hier August, ich nutze den August auch ein bisschen, da es ja ein bisschen ruhigere Phase ist, auch mal ein bisschen, um mir ein bisschen Freizeit zu nehmen. Ich war ein bisschen weg. Hm. Und was auch momentan im August bei uns hier in der Umgebung ziemlich viel ist, sind Kirchweih. Ja, also jedes Wochenende ist irgendwo Kirchweih. Und vor allem, ja, jetzt war auch.
Da kannst du mit dem einen Krug zum nächsten gleich weiterlaufen.
Ja, genau. Und jetzt war jetzt eben auch bei uns im Dorf jetzt erst Kirchweih und im Dorf nebenan. Genau, und da war ich jetzt am Wochenende dann auch immer wieder mal ein bisschen unterwegs.
Ihr habt eine Kirchweih?
Ja, natürlich. Also hier direkt in Kilmins nicht, in meinem kleinen Kaff mit 40 Einwohnern, aber ich zähle mich zum Dorf nebenan.
Ah, okay, so. Alles klar.
Ja, genau, und da bin ich auch natürlich als Landwirt eine wichtige Person, gerade zum Thema Kirchweihbaum im Wald holen, mit Motorsäge, den umschneiden, den herrichten und so weiter, genau.
Da packst du wieder den Hackepeter aus.
Richtig, genau, Hackepeter. Ja, genau. Zum Thema Hackepeter haben wir auch schon mal im Winter eine Folge drüber gemacht. Ja, genau, Folge 29 war das. Da ging es um das Thema Waldarbeit und was macht der Landwirt so im Winter. Da habe ich auch ein bisschen mehr darüber erzählt, wie das mit den Bäumen so läuft.
Ja.
Ja, aber ansonsten ist nicht so ganz so viel los, ja.
Hm. Schade.
Ja, ja gut, ich brauche auch mal ein bisschen.
Was machen die Zuckerrüben?
Zeit für mich. Ja, die kommen ja jetzt bald dann raus, Anfang September, Mitte September.
Also irgendwann. Die wachsen aus dem Boden raus?
Ja, also schauen miserabel aus.
Sehr schön.
Also von außen Unkraut wächst und es wuchert alles. Natürlich sind es nicht so viele, aber die gewachsen sind, wurden jetzt doch ganz okay.
Ja?
Ja, also wir haben ja wirklich gedacht, das wäre alles am Ende, aber es ist ja doch noch was gewachsen. Und ja, die gewachsen sind, sind jetzt auch annehmbar. Natürlich kein...
Keine Schönlinge können keinen...
kein guter Ertrag und auch Germany's kein mittlerer Ertrag.
Top,
so der, nicht so gute Ertrag. Aber gut, es ist wenigstens was da und es war okay.
Okay, dann steigen wir mal in das Thema ein, würde ich sagen. Wir haben Simon Lütgenhaus zu Gast. Er arbeitet bei Landschaft Wert e.V. als Wissenschaftsreferent. Er ist heute unser Experte im Bereich Futter und klärt uns über das spannende Thema Mensch nutzt ihr in Bezug auf die Nahrungskonkurrenz auf.
Hallo Simon erstmal.
Ja, moin, hallo.
Hallo. Ja, heute geht es ja ums Thema, Futter. Ist ja eigentlich die Ergänzung zur letzten Folge. Da haben wir auch schon über das Thema Futter ein bisschen gesprochen, wie es eben bei mir am Betrieb ausschaut. Aber heute werden wir uns nochmal ein bisschen mit dem Thema Mensch und Nutztier und auch diese Nahrungskonkurrenz befassen. Aber vielleicht, Simon, sagst du erstmal noch ein paar Dinge zu dir. Vielleicht, wer du bist, was ihr so macht bei Landschaft Werde.
Ja, gerne. Klar. Landschaft Werde ist ein Verein, der die Öffentlichkeitsarbeit für die Wertschöpfungskette Fleisch macht. Wir sind im letzten Jahr angefangen mit der Arbeit. Wir haben gebaut 60 Mitglieder von über Futtermittel eben nämlich auch und Tiermedizin, Landwirte selbst, Schlachtung, Verarbeitung, Labore, Zucht sozusagen von A bis Z, die ganze Kette mit Unternehmen vertreten und machen quasi genau das, also die Kommunikation dieser Unternehmen, die am Ende des Tages für das wertvolle Lebensmittel Fleisch aufstehen, morgens und abends ins Bett gehen sozusagen, ihr Leben dafür verschrieben haben. Diese Leute und deren Berufe vertreten wir. Und ich selbst bin halt auch Agrarwissenschaftler. Ich habe in Bonn und in Göttingen studiert. Und Wissenschaftsreferent ist eigentlich ist ein sehr hochtrabender Titel, sage ich mal. Ich bin selbst kein Wissenschaftler. Aber es war halt wichtig, dass man jemanden hat, auch für die Vereinsarbeit, der... auch ein bisschen Recherche und Analyse und so macht, dass man das alles auf fundierte Beine setzt, dass man nicht mit Halbwahrheiten rausgeht, dass man so gut wie möglich alles absichert. Ja, das ist mein Auftrag sozusagen. Macht doch echt Spaß, schöne Arbeit. Ich muss auch dazu sagen, jetzt dieses Thema halt, das kommt immer wieder auf. Und das hatte ich jetzt gerade vor kurzem noch ein spannendes Interview mit jemand von der FAO und deswegen war das gerade so präsent und dann sind wir halt in Kontakt getreten, ob wir da mal was in der Richtung machen. Ja, und da bin ich.
Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall riesig drüber, dass wir da mal wieder ein bisschen Input von außen bekommen, weil gerade so Interviews mit ja, externen Personen, die gehen mal wieder ein bisschen aus unserer eigenen Meinung, aus unserem eigenen, sag ich mal, Meinungshut ein bisschen raus und ja, das finde ich natürlich immer super, mal ja, von jemand anders von außen wieder ein bisschen was zu hören.
Ist auch wichtig, weil merkt man selber auch, wenn man irgendwie, also es gibt ja die Filterblase bei Google, aber die gibt es halt für einen selber im Privaten ja auch, wenn man immer so mit denselben Leuten umgibt und auch, sag ich mal, mit denselben Art Menschen sozusagen, dann kommt am Ende des Tages wenig Diskussion bei raus und das ist immer schön, wenn man einfach neue Leute kennenlernt.
Auf jeden Fall. Ja, steigen wir doch direkt mal ins Thema dann ein. Wir haben hier so ja, Tierfutter in Deutschland. Also eigentlich ist auch so Futter ja, die Grundlage vom Fleisch auch irgendwo. Ne? Also eigentlich fangen wir da vorne an, weil ihr vertretet ja irgendwo das Fleisch ein Stück weit. Mhm. Ja, genau. Futter ist ja eigentlich so ja auch mit einer der Grundlagen dafür, dass überhaupt Fleisch produziert wird. Dann steigen wir nochmal ein zu Tierfutter in Deutschland. Also ja, was fressen unsere Tiere, Nutztiere eigentlich so und vielleicht auch warum? Wie kann man das so beschreiben?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Wenn man sich das mal genau anschaut, haben wir vor kurzem, ist uns da selber auch aufgefallen und da sind wir aus allen Wolken gefallen, dass, ich sag mal, über 90% von dem, was in Deutschland verfüttert wird, an jetzt Nutztiere, ist halt aus eigener Produktion. Also über 90% des Futters, was verfüttert wird, mengenmäßig, muss man dazu sagen, kommt selber aus deutschen Lande. Also alles, was importiert wird, ist vor allen Dingen wegen dem verdaulichen Eiweiß, Sojabohne, Sojaextraktionsschrot und das ist aber mengenmäßig, sage ich mal, nicht so viel. Wertmäßig schon, aber mengenmäßig gar nicht so viel. Also das ist gar nicht so, dass wir jetzt Gott weiß, wie was importieren würden. Und wenn man sich dann anschaut, den Anteil davon, der größte Anteil ist zum Beispiel Grünfutter, Grassilage oder Silofutter, sowas in der Richtung Silomais, sage ich mal, gerade auch für Wiederkäuer. Und das ist ja auch schon mal, ich glaube, über die Hälfte ist schon Silage, was Tiere in Deutschland so verfüttert bekommen, dann Heu, Stroh, natürlich Stroh als Überrest vom Getreide, von der Getreideproduktion, Grünfutter. Dann gibt es auch Nebenprodukte, das ist zum Beispiel das Sojaextraktionsschrot selber auch, aber halt auch Ölpresskuchen, Kartoffelpülpe, Trester vom Obst, alles, was so auch in der Lebensmittelproduktion übrig bleibt und dann verfüttert werden kann. Und ich glaube, so roundabout 10% ist dann Getreide. Und das ist zum Teil auch Futtergetreide. Also wenn man sich anschaut, der Weizen, der nicht das richtige Proteinanteil hat, der wird dann nicht mehr zum Brotweizen verwendet, weil du den nicht backen kannst. Und der wird dann verfüttert. Hängt auch natürlich mit der Qualität und dem Jahr zusammen. Und deswegen am Ende des Tages ist, glaube ich, 80% für den Menschen gar nicht verzehrbar oder nicht verdaubar sozusagen. Und das ist ja schon mal eigentlich eine gute Nachricht.
Jetzt muss ich nochmal ganz kurz bei dir einhaken, am Anfang von dem, was du gerade gesagt hast, dass 90% aus bei uns selbst produziert werden. Also jetzt sogar für mich, obwohl ich jetzt in Landwirtschaft tätig bin, ich meine, gut, ich befasse mich nicht jeden Tag mit der Statistik, ist das für mich sogar ganz interessant, weil genau wie du gerade auch schon gesagt hast, dass man immer meint, ja, der ganze Soja wird ja importiert und der kommt ja alles aus dem Ausland und so weiter. Und ja, das sind jetzt nur 10%. Also, aber ich glaube, das hat sich auch vielleicht ein Stück weit verändert, dadurch, dass diese Eiweißinitiative ja sich ein bisschen ergeben hat und dass wir kein Gen-Soja mehr einsetzen sollen in der Milchproduktion. Ich denke, das hat schon ein bisschen auch dazu beigetragen, dass das ein bisschen zurückgefahren wurde.
Ja, das ist auch mit Sicherheit auch und ist natürlich auch so eine preisliche Sache. Aber ich glaube, also ich sag mal, hatte ich glaube ich vorhin noch mal angeschnitten, das mit dem verdaulichen Eiweiß, das ist dann wieder so eine Sache. Also ich glaube, da ist man bei einem guten Viertel von dem, was man so verfüttert, sind Importe. Also das ist, ich meine, roundabout ein Viertel von dem, was man an Eiweiß importiert, an verdaulichen Eiweiß, da sind wir wieder bei den Soja. Ich meine, der Anteil auch Deutschlands, der EU ist gar nicht so gigantisch, aber also ich sag mal, uns da jetzt für den Regenwaldabholzung und so weiter verantwortlich zu machen, ist ein bisschen weit ausgeholt sozusagen, aber natürlich ist das etwas, was das ist die Frage, ob das so kritisch zu sehen ist. Das ist dann wieder so, kommt drauf an, sage ich mal. Genau. Aber das also importiert wird trotzdem. Also zum Beispiel, das ist auch sowas, was viele auch nicht wissen. Da bleiben nämlich auch von diesen Palmölkernen die Reste über und die kommen auch ganz viel ins Kuh, werden jetzt viel an Kühe verfüttert.
Oh, okay.
Das wird dann auch sozusagen nach Deutschland geschifft. Also besser, als wenn man es woanders nicht weiß, was man damit machen kann. So können dann noch Lebensmittel draus werden.
Ist richtig, ja. Und das andere Thema, was du in deinem einleitenden Satz oder jetzt gerade bei der Beantwortung der Frage auch gesagt hast, ist, das Thema verdaubar für den Menschen. Und da ist, finde ich, gerade dieses Thema Gras zum Beispiel, beziehungsweise Grassilage ganz interessant. Ja, weil das ist ja nicht nur so, dass wir da irgendwie daraus Lebensmittel produzieren, sondern man muss ja auch mal die Richtung sehen, wir machen ja auch Landschaftspflege irgendwo damit. Mhm. Ja.
Mit der Silage.
Naja, vielleicht kannst du Simon mal auch mit in seinen Worten einfach mal erklären. Ich glaube, ja. Du weißt, was ich meine, Simon, wie man das so ein bisschen zu sehen hat. Gerade das Thema Grassilage, weil für Menschen ist das ja, sag ich mal, eine schwierige Sache.
Wie mich. Ja, also das ist jetzt, würde ich mich aus dem Fenster lehnen ein bisschen, aber ich meine auch so ökologisch ist Grasfläche auch, glaube ich, ziemlich gut. Es hat gute Eigenschaften. Ja. Da müsste man vielleicht mal im Grünlandzentrum oder so mal nachfragen. Ich meine, dass das eine gute Sache ist, sozusagen Grasland zu haben. Und ich meine, da muss man ja auch in vielen Regionen, also ich sag mal, ich war vor dieses Jahr noch im Urlaub im Allgäu. Und wenn man da dann die Hanglagen mit den Kühen entlang geht, also ich weiß nicht, wer da Ackerbau machen will, aber also da so Schräglagen pflügen ist jetzt nicht die beste Idee, würde ich mal sagen. Und dann kann man es so halt nutzbar machen. Und also ein Großteil der Flächen auch weltweit sind halt Grünland und Weiden und Weideflächen und alles Dinge, die sonst gar nicht der menschlichen Ernährung zugeführt werden können. Und das wird in Deutschland auch nicht ganz anders sein. Also und natürlich Naturpflege, also wenn man im Urlaub ist und an einem Deich entlang geht mit den Schafen und so, schön ist das auch. Also muss man auch sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Leben ohne Rinder und Kühe auf der Weide und ohne Schafe und so weiter, schön ist das nicht.
Ja, das ist echt so ein Thema, was oft vergessen wird, ja. Wie du gerade sagst, ich meine, ich wohne auch in so einem Wiesengrund bei mir. Bei mir geht ein Bach durch und mein, da ist halt Ackerbau nicht möglich, weil halt einfach alles Überschwemmungsgebiet wäre, theoretisch. Und ich denke halt oft drüber nach, ja, wie wäre es denn, wenn ich hier einfach nicht mehr mähen würde, 10 Jahre lang, dann wäre da halt alles Urwald, dann ist halt es schwierig, mit dem Hund mal spazieren zu gehen, weil halt einfach ja keine Fläche da ist, wo man laufen könnte. Und gerade das ist ja eben auch für unsere Kühe zum Beispiel eines der Grundnahrungsmittel, die dir super verdauen können, ja, und daraus ja eben auch Milch oder eben auch Fleisch produzieren. Und das ist ja so eine Sache, die, ja, vielleicht auch, wo viele gar nicht so drüber nachdenken.
Nee, und das ist auch Veredelung, ne? Also das ist ein Begriff, den hört man irgendwie immer seltener, aber trotzdem ist da ja dran, dass man, auch die Proteine vom Futtergetreide zum Beispiel dann in eine höhere biologische Wertigkeit verwandelt. Ne? Also dieses Veredeln, ja, das steckt da, und wenn man jetzt von der Ernährung mal absieht sozusagen und sich das anschaut, wie das auch für die Produktionsbedingungen vor Ort ist, also selbst wenn sich Ackerbau biologisch möglich ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es ökonomisch ist. Also ein tierhaltender Betrieb, der jetzt sagt, okay, ich baue kein Futtermittel mehr an, ich halte keine Tiere mehr, ich mache nur noch Ackerbau, sage ich mal, für die menschliche Ernährung, jetzt mal von den Fruchtfolgen und den Dingen mal abgesehen, ob er das jetzt kann oder nicht, ist die Frage, kann er davon leben, wenn die Böden nicht so hergeben? Das ist dann die nächste Frage.
Das ist gerade das Thema Veredelung, ja, genau, das, was du gerade schon gesagt hast, ja, weil gerade so die Getreidepreise, ich meine, ja, da ist schon schwierig davon zu leben, da ist halt eben das Thema, lieber das Produkt nochmal eben dem Tier zum Fressen geben und daraus, ja, nochmal
Fleisch produzieren, oder?
Genau, ne? Ist halt oft auch lukrativer,
das stimmt schon. Das hört man auch öfter, wird gerne mal gesagt, ja, ihr könnt das ja kompostieren, sozusagen, dann braucht ihr die Tiere nicht mehr. Ja, schwierig ist, weil Kompost ist halt nicht mehr für die menschliche Ernährung da. Ja, und das ist auch meistens nicht so eindeutig. Ich hatte vorhin schon mal erzählt mit dem Raps, das ist eigentlich wirklich ein tolles Beispiel, weil Raps füllt eine prima Aufgabe in einer Getreidefruchtfolge, wo du am Ende dann auch Weizen hast, auch für die menschliche Ernährung. Der Raps selber, der wird gepresst. Ich glaube, 50% unseres Öls ist Rapsöl, also für die menschliche Ernährung, die kommt dann daher. Gilt als ernährungsphysiologisch wertvoll, weil die super Fettsäuremuster hat. Das, was überbleibt, wird verfüttert, der Presskuchen. Dann theoretisch kann man, oder wird da auch Biosprit dran gemacht. Dann hat man den Tank da mit drin sozusagen, Tankteller und Trog. Und dann ist es dann noch als Pflanze auf dem Acker, diese schönen knallgelben Rapsfelder, wo die Bienen drüber fliegen und dann wieder Honig draus wird. Also das ist dann nicht so eindeutig, ne? Also wo ist da denn Konkurrenz zwischen was und welcher Verwendung? Das ist eigentlich ein schönes Beispiel.
Du, Peter, hast in der letzten Folge gesagt, auch dass Raps ein Eiweiß, Eiweißlieferant ist, oder?
Mhm. Ja, genau, in der Fütterung ist es halt eben so, ja, auch mittlerweile immer mehr, ersetzt irgendwo auch den Soja ein Stück weit. Also natürlich ist der nicht so eiweißhaltig, okay. wie das Soja selbst, aber bei uns wird es immer mehr auch eingesetzt, eben auch dadurch, mhm. weil es halt auch ein heimisches Produkt einfach ist, weil es bei uns produziert werden kann.
Und die Transportwege natürlich genau. geringer sind, dadurch auch ökologischer einfach.
Genau, ist, und das ne? will man ja auch so, ja, richtig.
Ja, da denkt man viel drauf. Auch, ich glaube, Roggen ist gerade auch so ein kleiner Trend. Viele reden über Roggen in der Schweinefütterung, weil, ich weiß gar nicht, der hat irgendwie positive Wirkung aufs Schwein. Irgendwie Tierwohl, dass sie mit Verdauen mehr beschäftigt sind.
Okay.
Irgendwie hat das positive Auswirkungen, ohne dass ich da jetzt im Detail genau Bescheid weiß. Und da wird also auch gerade so Richtung alternative Futtermittel, Algen, Insekten, da wird viel gemacht, viel geforscht. Hört man schon hin und wieder mal, dass da auch ein bisschen Innovation auch drin
steckt. Vielleicht in Zukunft mal das Fleisch der Zukunft ja irgendwo sein, habe ich auch schon mal gehört. Und da wären dann vielleicht auch so große Flächen von, was weiß ich, Wiesen oder sowas vielleicht interessant, um die ganzen Insekten da zu züchten. Oder vielleicht kommen die ja dann auch aus Laboren, ich weiß es nicht.
Genau. Und ich sag mal, die kann man stapeln.
Genau.
Also die haben da kein Problem mit. Und ja, es ist eine interessante Kiste auch. Ja.
Ja.
Natürlich muss man auch dazu sagen, diese Nahrungskonkurrenz selber, die besteht natürlich auch. Also es ist vielleicht nicht direkt die Nahrungskonkurrenz, es ist vor allem eine Flächenkonkurrenz. Also das ist schon auch der Fall. Also gerade, das ist auch ein bisschen, dass diese Debatten, die man da immer so hört, das ist auch gerade für uns, jetzt für ein wohlhabendes Industrieland auch Thema, weil man man hat die Mittel, man hat die Pflanzenschutzmittel, man hat die Düngemengen, man kann theoretisch zumindest einigermaßen alles anbauen sozusagen. Die Frage ist immer, wie lange geht das gut und lohnt es sich für den einzelnen Betrieb und so. Und das ist halt wieder dieses theoretische Konstrukt und über rein theoretisch funktioniert das immer alles. Mhm. Nur die Grenzen, die dann da sind, ob jetzt ökologisch, biologisch, ökonomisch, sozial, werden meistens nicht so gesehen. Und das ist natürlich auch das ist auch der Fall, dass es dann nicht so mal eben von heute auf gleich geht. Und man füttert halt Tiere so, dass die Leistung am besten ist. Und dementsprechend werden da auch manchmal gute Lebensmittel oder werden auch, damit man am Ende ein tolles Produkt hat, nämlich Fleisch, wird dann halt vorher Getreide auch verfüttert. Das ist auch der Fall, klar.
Ja. Was mir ab und zu mal über den Weg läuft, sind so Grafiken, wo man dann sieht, zum Beispiel, ein Mensch braucht zum Beispiel für seine Ernährung so und so viel Quadratmeter oder Hektar oder so. Und das natürlich mit der zunehmenden Weltbevölkerung schwindet natürlich auch der Platz. Und dann haben wir noch die Tiere, die ja auch an sich ihre Anbauflächen brauchen, um Lebensmittel zu haben, das ist auch so ein wirklich komplexes Thema einfach. Ne?
Obwohl, da muss ich auch sagen, das ist tatsächlich was einem oft beginnt, auch bei uns in der Arbeit, so als Argument, so Welternährung. Und die Frage ist aber, klar, also Tierhaltung letztlich hängt auch davon ab, dass Futtermittel bezahlbar sind, weil wenn die Futterkosten sind immer mit der größte Packen so bei der Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn die Futtermittelpreise steigen, sprich die Nachfrage nach dem, was sonst Futter wäre, sich erhöht, dann würde sich Tierhaltung nicht mehr lohnen. Das ist die Frage, inwiefern sich da der Markt selbst reguliert. Aber klar, das ist natürlich erstmal naheliegend, aber wenn es ein Verteilungsproblem gibt, was bringt es dann weniger zu produzieren? Das kommt ja dann trotzdem nicht an. Also,
richtig.
Wenn wir es nicht, solange wir es nicht exportieren und diejenigen, genau. die es brauchen, es auch bezahlen können. Also gerade Hunger hängt ja auch extrem an Armut, nicht mal unbedingt an wirklich Katastrophen sozusagen. Also heutzutage sagt man ja auch Hunger, irgendwie, ich glaube, das ist mal gehört, irgendwie, wenn ein Kind verhungert, ist das schon Mord sozusagen, weil es hätte verhindert werden können. Man weiß, wie man es verhindern könnte. Man weiß, wie man an die Nahrungsmittel kommt. Nur ökonomisch gibt's das halt nicht her. Das ist ein Verteilungsproblem. Und indem man hier keine Lebensmittel mehr oder keine tierischen Lebensmittel mehr herstellt, ist dieses Problem nicht automatisch gelöst. Also das ist immer dieses...
Es ist genau richtig. Man löst ja auch dann nicht das Problem in dem Gebiet, wo es eben vielleicht so, ja, die schlechteren Verhältnisse einfach auch sind. Weil wenn wir die beliefern mit günstigen, wenn es denn so wäre, mit günstigen Lebensmitteln, was wir ja gar nicht können, dann würden wir auch die Infrastruktur niemals irgendwo... würden sich ja die selbst nie ernähren können, weil sie ja immer abhängig wären. Also das wäre noch schlechter.
Ja, also es ist, ich sag mal, für die Landwirte da, die dann plötzlich im Grunde, genau. ja, wenn man so sieht, am Weltmarkt hängen, stehen die auf einmal da und haben Konkurrenz aus Übersee sozusagen.
So ist es.
Ist auch nicht so dolle.
Ja, und gerade für mich als Biogasanlagenbetreiber war ja früher, also wie das mit den Biogasanlagen noch ein bisschen publiker war, da war ja auch die Diskussion oft, da habe ich eben auch oft mit meinen, Kollegen, mit meinen Ortskollegen diskutiert, dass die ja hier jetzt die ganzen Flächen nur noch für die Energieproduktion nutzen. Aber natürlich werden Flächen dafür genutzt, aber wenn es denn so wäre, dass wir nichts mehr zum Essen hätten, dann würde auch der Preis irgendwo mal das bemerkbar machen auf dem Markt. Aber so weit sind wir eben nicht. Also irgendwo haben wir halt doch noch ja, genug.
Ja, das ist auch eine Frage, die ich öfter mal stelle, vor allem dem Peter, wenn er davon erzählt, dass er Mais zum Beispiel für die Kuh verwendet, aber auch für die Biogasanlage, da stellt sich mir die Frage, welche Ackerfrucht ist dann zum Beispiel überhaupt für den Menschen oder nur für das Tier geeignet?
Das stimmt auch. Ich finde, das ist, ich will jetzt keine Landwirte, die Sonderkulturen anbauen, irgendwie beleidigen oder so, aber ich meine, Spargel ist ja ein schönes Beispiel. Also solange man noch Spargel anbauen kann, der, ich glaube, erst am zweiten oder dritten Jahr Erträge liefert und im Grunde fast keine Kalorien. Es ist ja immer, wird ja viel Werbung mitgemacht, so dass nach dem Motto, das ist gesund und hat wenig Kalorien. Solange man sich diesen Luxus leisten kann, kann es zumindest, was die Ernährung angeht, gar nicht so schlecht bei uns sein. Also
ne? Das ist so ein Punkt, den wir oft gar nicht so sieht. Ja, das habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Da hast du eigentlich recht, ja.
So Kalorien letztlich versorgen Weltbevölkerung, aber auch die eigene Bevölkerung, 80 Millionen
also mit,
Menschen wollen dreimal am Tag was essen.
Ja, mit Spargel kann man die Welt nicht ernähren, ne?
Das ist so. Das ist so. Gut, Welternährung ist auch wieder, ja, das ist ein sehr breites Thema. Also da, ich glaube, dass man sollte da auch keine Chancen verstreichen lassen, das in den Griff zu bekommen. Das muss man auch so sehen. Nur die Frage ist, was ist das, was ist die richtige Chance? Also was ist das? Was ist der Mittel und Weg, die alle Menschen satt zu bekommen, sozusagen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Ja.
Das fängt schon damit an, dass man sagt, ja, ihr braucht erstmal Ruf und Geld, damit ihr euch auch alles leisten könnt. Und auch, also Tierhaltung ist auch ganz interessant. Tierhaltung selbst ist, ich glaube, für ein Siebtel der Menschen Grundlage indirekt oder direkt für die Lebenserhaltung. Also das ist dann so, man vergisst das gerne mal, wenn man im Industrieland aufwächst, aber viel ärmere Länder haben das, sind da viel, viel abhängiger sozusagen von. Ja. Ne? Also das ist so.
Wie in Afrika, das ist für die Luxus oder das gehört einfach für die dazu, dass sie ein Tier haben und halten, ne? Weil das sie einfach durchbringt. Entweder geben sie Milch und wenn sie dann zu alt sind, geben sie dann Fleisch zum Beispiel.
Ja. Klar. Oder ganz viel natürlich auch noch selbst als Zugtier. Das vergisst man auch gerne mal. Also gibt es ja genug diese Reisbauern, die Bilder, die man da vor Augen hat, wie die ihren Flug durchs Reichs, und das wird halt dann von einem Ochsen gezogen, ja. Das ist hier lange vorbei. Ja. Ich glaube, das letzte Zugtier wurde in den 60ern abgeschafft oder 70er sogar.
Ja. Oh.
Das war dann sogar, da waren Rinder noch vier Nutzungsrassen. Ne? Da war der Flug noch mit drin.
Ja, definitiv.
Da waren sie noch richtig durchtrainiert, ne?
Denkt man gar nicht. So hat man gar nicht mehr vor Augen.
Ja, obwohl es mein, was ich ja oft sage, mein Opa noch mitbekommen hat. Ne? Also was eine Generation da eigentlich mitgemacht hat, das sage ich ja immer wieder, ist schon, schon irgendwie krass, finde ich oft. Wenn ich überlege, mein Opa, der kennt es noch, dass er mit dem Ochsen gepflügt hat oder mit dem Pferd an. Und jetzt fahren die Schlepper eben automatisch am Acker rum. Ja, das ist schon immer sehr interessantes Thema eigentlich, was sich da eigentlich auch verändert.
Auch wenn man guckt, tertiärer Sektor, also früher hieß es, ich habe das in der Schule noch gelernt, es gibt drei Sektoren. Der erste ist der primäre Sektor, Landwirtschaft, dann das zweite die Industrie, dritte Dienstleistung, das war dreigeteilt. Und jetzt sind wir, glaube ich, ich weiß nicht, bei Landwirtschaft, aber im unteren Prozentbereich, 3%, 4%, sagen wir, wenn alles zusammenrechnet, vielleicht bei 9 oder so.
Richtig.
Also dieser primäre Sektor, das ist gar nicht mehr in drei geteilt. Das ist im Grunde komplett, zumindest was Arbeitskräfte angeht, komplett verschwunden. Das ist, ne, also das ist ja, deswegen ist dieses Thema auch kaum noch präsent. Die Leute haben damit nichts mehr zu tun, sozusagen.
Ja, weil jeder gesichert ist eigentlich, ja. Also von dem her, es muss sich ja keiner mehr direkt damit befassen, außer natürlich wie wir, die ja produzieren. Aber alle anderen haben wieder sicheren Lebensmittel und irgendwie ja haben sie da kein, sagen wir, kein Problem mehr, ja, zu überleben irgendwo, wie dies ist ja alles Standard und normal. In unserem Industrieland, wie du vorhin schon ein paar Mal beschrieben hast, für uns ist das ja alles, ja, die Lebensgrundlage ist ja bei uns gesichert und das ist ja oft das, ja, was man manchmal vielleicht auch ein Stück weit vergisst irgendwo.
Ja,
ne, man gewöhnt sich halt irgendwie an alles.
Ja, ist so, genau so ist es.
Das ist wirklich so. Das ist manchmal, und gerade wenn man sich dann auch so global mit irgendwas auseinandersetzt, Futtermittel, sag ich mal, um zum Thema zurückzukommen, ist auch sowas, wenn man sich da wirklich mal auseinandersetzt, was wird wirklich am Ende des Tages an Tiere verfüttert. Das ist schon spannend auch, zu sehen, wie andere Produktionen da auch sind. Also auch wenn man sich anschaut, so die Zahlen, die da so, sag ich mal, durch die Weltgeschichte fliegen mit 10 Kilogramm Getreide für 1 Kilogramm Rindfleisch, dies und jenes. Und dann schaut man sich wirklich unsere moderne Landwirtschaft, also die moderne Tierhaltung in Deutschland an. Von diesen gigantischen Zahlen ist man schon längst ab. Also da ist eine Entwicklung, da hat man die Fütterung optimiert. So katastrophal ist man da gar nicht mehr aufgestellt. Ne? Da hat sich auch enorm was getan bei der Fütterung, klar.
Gibt es denn irgendwie also, was global gesehen irgendwie vielleicht besser verfüttert werden sollte vielleicht allgemein, um vielleicht eine Lücke zu schließen zwischen nur Tierfutter oder Menschfutter? Gibt es das überhaupt? Kann man das überhaupt?
Ja, tatsächlich. Das wird auch diskutiert. Es springt einmal immer mal wieder an und dann ist es wieder irgendwo verschwunden, weil es da Gründe für gibt. Aber halt Abfälle, ganz klar. Also früher, ich sag mal, jeder so, der jetzt so, würde man sagen, die Babyboomer, die jetzt so 50, 60 sind, die kennen das ganz viel noch, dass zu Hause für die Hühner der Müll übergelassen wurde, dass diese Lebensmittelreste mehr verfüttert wurden, wirklich vom Haushalt. Jetzt wird das über die Industrie geregelt, aber wirklich im Haushalt selber oder auch Schwein, also dieser klassische Schweinepott, wo alles reingepackt wurde, dann wurde das aufgekocht, damit die Tiere, die ganzen Trichinen und so abgetötet wurden und alles so an Parasiten und dann konnten die Tiere das halt fressen. Das wird ja heute gar nicht mehr gemacht, also zu den Industrieländern zumindest. Das ist sowas, vielleicht kann man da nochmal irgendwie neue Warenströme so Richtung Bioökonomie, dass man da, weil da wird ja auch diskutiert, ob man Essensreste aus der nicht verfüttert, sondern wieder daraus Rohstoffe herstellt. Ja, aber warum nicht auch Futtermittel? Also,
ja, wenn es klein genug ist, dann fällt es ja nicht auf, ne, als Pulver oder so.
Ja, ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen so hinstellen, ja, wie du es gerade schon versucht hast, gerade das Bild, dass das ja eigentlich ja, Nahrungsmittel sind, die der Mensch irgendwo, ich meine, wir schmeißen schon auch viel weg.
Ja, ist so, definitiv.
Das ist einfach auch das Thema und das sind ja eigentlich hochwertige Lebensmittel und die sind ja eigentlich nicht kaputt, nicht verdorben, weil wir schmeißen sie oft schon 3 Tage vorm Mindesthaltbarkeitsdatum weg, beziehungsweise essen nur die Hälfte davon.
Mhm. Oder schmeißen es weg, wenn es soweit ist, aber in Wirklichkeit halten die ja noch länger. Ne?
Genau.
Und da sind auch Ressourcen für verwendet worden.
So ist es.
Also, die sind dann weg.
Genau, da hast du recht, ja. Genau, da steckt auch Energie drin.
Von Verbraucher selbst mal abgesehen, du hast dafür bezahlt und hast es nicht genutzt. Also so hast du auch noch Geld aus dem Fenster geschmissen.
Ja. Das ist ein Luxus, ne?
Genau. Und vor allem ja, die Ressourcen, die dafür verbraucht wurden, die Energie, die dafür verbraucht wurde und ja eben auch die vielleicht auch das Fleisch oder auch die Milch, die dafür verbraucht wurde und wenn die Hälfte davon weggeschmissen wird, ne? Mhm. Und dann sich noch, ja, und dann oft noch so, am besten sich noch beschweren, ja, dass das ja alles blöd ist, so ungefähr, ja, da hast du recht, also einfach auch vielleicht mal die Kette zu schließen, das ist ein interessantes Thema.
Ist ja bei Fleisch auch, also wenn man mal nicht aufgepasst hat und es ist einem schlecht geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, mir persönlich tut das richtig weh, dann was wegschmeißen zu müssen. Da muss ich, also wenn man auch mal zu viel gekocht hat und es einfach wirklich nicht aufkriegt, das tut schon weh, wenn man es dann wegtut. Also schön ist das nicht.
Definitiv.
Das ist wirklich gerade, weil man auch für uns jetzt für den Beruf und generell auch durch Studium und alles drum und dran, man kennt ja auch die Leute, die so Lebensmittel produzieren und tagtäglich, man weiß auch, was da auch eine Arbeit und auch tatsächlich auch ein Know-how hinterhängt. Auch Fleisch ist ein wirklich ein sensibles Produkt. Das kann man nicht mal eben so produzieren, auch allein was in Qualitätssicherung und so da dran hängt, was man da alles für wissen muss, um am Ende mit Kühlkette und was, das ist ja wirklich ein sensibles, kompliziertes Produkt. Und so viele Leute haben da, ich sag mal, Hand angelegt und dann wird es am Ende nicht konsumiert. Ich meine, das Geld ist angekommen, das ist nicht das Problem, aber einfach diese Wertschätzung für dieses Produkt, wo so viel auch Fachkräfte und so viel Know-how dran gesteckt, das ist schon schade. Also das ist, ich will den Ackerbau nicht schlecht reden, das gar nicht, aber das ist natürlich, gerade in der Tierhaltung, da sind natürlich dann noch, das sehen wir auch bei uns in der Arbeit, diese Kette, wenn man sich das ist noch ein Tierarzt mit bei, also da ist dann in der Verarbeitung noch jemand und Metzger, Fleischer, alle, die da mit dranhängen. Und am Ende des Tages ist das eine komplizierte Kette und die über Jahrhunderte gewachsen ist und immer professioneller und immer besser wird. Und dann wird es am Ende nicht konsumiert so. Das ist nicht schön.
Nee, hast du mal gut so erklärt als Bild, ja.
Ja.
Definitiv, finde ich auch gut.
Naja. Und ja, und dann Futtermittel ist auch wichtig. Also damit fängt es an. Also wenn du deine Tiere nicht messen oder nicht füttern kannst, je nachdem, dann hat es sich schon erledigt von Anfang an. Das ist die Grundlage.
Richtig. Wir sind eigentlich dann auch so mit dem Thema am Ende angekommen. Simon, möchtest du uns so noch was mitgeben und unseren Zuhörern?
Ja, erstmal hat es Spaß gemacht, war es immer schön. Man redet sich dann so um dies und das und am Ende des Tages, ja, sind das keine absoluten Wahrheiten sozusagen. Muss ich da jedes Mal neu reindenken. Was ich empfehlen kann, ich hatte deswegen auch dieses Thema, das kam so ein bisschen auf, weil man sich da auch beruflich immer mal wieder mit beschäftigt. Ich habe vor kurzem halt dieses ein Interview mit jemandem von der FAO geführt. mit dem schönen Titel Einfache Kost oder schwer zu verdauen. Kann ich jedem empfehlen, mal bei uns auf der Seite da reinzuschauen. Das war echt spannend, mit jemandem zu ein Interview zu führen und Erkenntnisse zu bekommen, wirklich wie, warum es überhaupt Tierhaltung gibt letztlich. Wenn man sich es genau durchliest, das ist nicht einfach, dass man irgendwie, Hauptsache man bekommt irgendwie Fleisch, einfach Ressourcen in irgendwas reinsteckt und am Ende kriegt man es raus, sondern da ist mehr dahinter sozusagen, das ist mehr gewachsen und das ist wirklich spannend, das kann ich jedem mal empfehlen, da reinzuschauen.
Das verlinken wir einfach bei uns in der Folge, dann kann da jeder einfach auf den Link klicken und kommt da direkt dahin, wo er hin sollte und kann sich das dann gerne
anschauen. Ja, machen wir oder so.
Genau. Prima. Cool.
Okay.
Alles klar. Wir bedanken uns noch bei dir, Simon, für das spannende Gespräch und vor allem das spannende Thema.
Ich hoffe, ich habe nicht zu weit ausgeholt. Das kann ich nämlich gut.
Nö, ich fand es recht informativ und hast uns, glaube ich, nochmal einige Einblicke und Perspektiven gezeigt, die wir so, glaube ich, jetzt auch noch nicht auf dem Schirm hatten. Ja, danke, Simon, dass du da warst.
Ja, gerne.
Ja, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja.
War ja mega spannend mit dem Simon. Und wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn wir Input von außen bekommen, gibt uns einfach auch mal wieder mehr Meinung außer unserer und unser Horizont und damit ja auch euer Zuhörerhorizont erweitert sich auch damit. Und wir kommen ein bisschen raus aus dieser Blase auch irgendwo, wo wir uns ja auch selbst bewegen. Wir haben ja auch irgendwo unsere Meinung und wir haben ja auch irgendwo die Themen, mit denen wir uns selbst befassen aus unserer natürlichen Umgebung.
Wenn Fragen, Anregungen zu dem Thema sind, gerne an uns wenden. Dazu schreibt uns doch einfach einen Kommentar auf unsere E-Mail info@farmcast.de. Dazu könnt ihr uns auf www.farmcast.de besuchen. Unter Kontakt findet man die E-Mail nochmal zum Nachgucken. Dann auf Facebook Farmcast, der Landwirtschaftspodcast. Auf Instagram Farmcast-Podcast und auf Twitter Farmcast-Podcast zusammengeschrieben.
Ja, wir sind natürlich auch auf iTunes unterwegs.
iTunes?
Da würden wir uns über eine Bewertung und einen Kommentar freuen.
Ja.
5 Sterne.
Ach so.
Hast du vergessen.
Ja.
Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter
und Thorsten.